Jan Kobelig ist Künstler, Indologe und Übersetzer. Seit der Wende engagiert er sich auf dem Kulturbauernhof in Cerhlovice. Er ist mit Lenka Holikova, der Leiterin des Bauernhofs, befreundet und hat an allen größeren Aktionen der letzten Jahre mitgewirkt. Sein Lieblingsprojekt ist das Künstlersymposium Prodeni, zu Deutsch Strömungen, das bereits seit 10 Jahren regelmäßig im Juli auf dem alten Meierhof stattfindet. Jan Kobelig lebt jetzt in Wien, dorthin emigrierte er Ende der 70er Jahre. Er hatte bereits als 18-Jähriger die Charta 77 unterzeichnet und konnte deshalb nicht studieren. Als der damalige österreichische Bundeskanzler allen Charta-Unterzeichnern politisches Asyl anbot, nutzte es Kobelig und ging nach Wien. Mitte Juli, zum Ende des diesjährigen Symposiums, hat Marco Zimmermann mit Jan Kobelig gesprochen. Hören Sie dazu jetzt eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe, heute am Mikrofon.
Heute am Mikrofon.
Ja, Herr Kobelig, vielen Dank, dass Sie die Zeit für ein Interview heute gefunden haben. Sie haben noch in der kommunistischen Tschechoslowakei das Abitur gemacht, durften dann aber nicht studieren. Vielleicht können Sie kurz ein paar Worte dazu sagen, warum das so war.
Nach dem Abitur habe ich zuerst im Spital gearbeitet, weil ich die Chance zu studieren habe ich als sehr niedrig eingestuft. Ja? Und dann 77 war schon die Charta 77, die habe ich dann unterzeichnet, ich dann im Februar. Und damit war praktisch der Weg zum Studium versperrt in diesem Land.
Ja, wie ging es denn dann weiter? Sie haben die Charta unterzeichnet, gab es dann Repressionen von Seiten des Staates?
Repressionen direkt nicht. Ja, ein paar Polizeiverhöre, ja, die waren manchmal unangenehm, weil die halt, ja, also gefoltert wurde ich nicht, das war, aber hin und wieder ein paar Schläge habe ich abgekriegt, ja. Aber es wurde gesagt, die Jüngeren kriegen hin und wieder was und die Älteren über 30 nicht, ja. Und da ich als Sanitäter gearbeitet hatte, konnten sie mir praktisch nichts antun, weil die brauchten die Menschen. Es war chronischer Arbeitsmangel damals und das war auf so einer Stelle war Mensch geschützt. Ja.
Wie ging es weiter? Waren Sie politisch aktiv? Man würde ja jetzt sagen, Sie sind Dissident vielleicht. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie etwas publiziert oder demonstriert?
Demonstrieren war nicht möglich, weil die Menschen sofort verhaftet wurden. Also das erste Mal war das, ich weiß nicht, wir waren 15 Jahre alt und wir am Wenzelsplatz in Prag. Ich ging mit einem Schulfreund und dann plötzlich haben wir zwei andere getroffen. Und plötzlich waren Polizisten in Zivil da und haben uns auseinandergetrieben, Grenze auseinander. Sie dachten schon, die waren überall dort präsent. Und sie dachten, vielleicht wird jemand hier eine Demonstration anfangen. Aber Vervielfältigung der Verbote, der sogenannten verbotenen Bücher, ja, das waren Schriften, also von tschechischen Schriftstellern oder von Vaculík Havel, Patočka, der Philosoph, Übersetzungen und dann das Distribuieren in die Provinz sozusagen. Und da hat mich auch jemand verpetzt in der Stadt, ja.
Also da hat sie jemand verraten. Was ist dann passiert?
Ein Polizeiverhör, ja, mit Drohungen, aber auch mit Versprechen, wenn ich bei Ihnen die Mitarbeit unterzeichne, dann ist die Möglichkeit, dass ich mein Medizinstudium wirklich mache. Ich wurde nämlich aufgenommen dann in das sogenannte Null-Jahrgang von Medizin. Und das ist schon, da ist schon eine große Chance. Da lernt man schon was. Also man arbeitet weiter im Spital, aber die Studenten lernen verschiedene Fächer, ja, gehen zu Vorlesungen, ja, und die haben gesagt, ja, also Weg zum Studium ist frei, aber unter der Bedingung, ne? Und das wollte ich natürlich nicht, ne?
Sie haben sich dann entschieden, nach Wien auszuwandern oder nach Österreich. Wie genau muss man sich das vorstellen? Stellt man einen Antrag auf Ausreise oder flüchtet man oder wie genau funktioniert so etwas?
Ja, Flucht war gefährlich. Jedes Jahr sind sehr viele Leute geflüchtet. Entweder die gefährliche Methode, die Methode über die Drähte, den eisernen Vorhang, oder die sanfte Methode zum Beispiel wie Jugoslawien. Ja? Von Jugoslawien dann emigrieren nach Österreich war kein Problem, kein großes Problem, weil dort gab es den richtigen eisernen Vorhang nicht mehr. Deswegen wurden viele Leute nicht einmal nach Jugoslawien. Wir haben ausreisen dürfen, also als Touristen. Und ja, ich stellte den Antrag. Ich habe gedacht, ja, vielleicht will ich mal auch studieren. Und ich hatte eigentlich wirklich Nase voll von dem Regime. Mhm. Hannah Arendt hat mal geschrieben in einem Buch, in einem totalitären Regime kann man nicht einmal richtig denken. Ja? Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht bin ich schon auch irgendwie verdorben oder irgendwie innerlich beschädigt. Und da der damalige Bundeskanzler Kreisky, österreichischer Bundeskanzler, die Charta-Leute praktisch eingeladen hatte nach der Charta, Visum und irgendwie sofortige Aufnahme und so, politisches Asyl nach einem Asylverfahren, ja. Er hat gewusst, geahnt, das wären so ein paar hundert Leute. Es waren dann, meiner Schätzung nach, so ungefähr 200 Leute, die über Wien, dann 50 sind vielleicht in Wien geblieben und die anderen Australien, Amerika, Kanada und so. Ja. Mhm. Also Antrag. Ja, ich musste viele Dokumente noch einsammeln und dass ich keine Schulden habe und eine komplizierte Bücherliste mit einer versiegelten Handtasche bin ich über die Grenze gereist vom Zöllner in Prag, versiegelt, ja. Und sie haben kontrolliert, was ich anhab, ob ich nicht mehr habe. Ja, und dann bin ich glücklich nach Wien gekommen.
Nachdem Sie in Wien angekommen sind, wie ging es dann weiter? Haben Sie dann ein Studium aufgenommen in Medizin oder etwas anderes gemacht?
Zuerst wartet man auch auf sein politisches Asyl und dann natürlich darf man arbeiten und dann habe ich angefangen zu studieren, nicht Medizin. Also mich hat immer Indologie interessiert, also Indien als Kultur. Mhm. Ich habe schon in Prag auf der Sprachschule Sanskrit gemacht, ja. Aha. Ein paar Jahre. Das konnte mir niemand verbieten, weil das hat selber bezahlt an der Sprachschule. Und dann Indologie und Philosophie, aber ich habe immer auch gemalt und ja, und immer mehr.
Wir sind jetzt hier in Zhechlovice auf dem sogenannten Kulturbauernhof und Sie sind hier sehr aktiv mit Kunstprojekten. Wie genau kamen Sie dazu, dass Sie in diesem deutsch-tschechischen Feld, in diesen Kulturbegegnungen aktiv geworden sind?
Ich habe im Jahr 1991 Lenka Holíková kennengelernt, in Deutschland kennengelernt. Dann haben wir festgestellt, dass wir viele gemeinsame Bekannte hatten, schon damals. Mhm. Sie war dann legal in Deutschland gelebt. Mhm. Ja, und dann hat sie studiert in Deutschland, in Krefeld, in einer Fachhochschule. Und dann haben ihre Eltern, ihr Vater hat diesen ganz zerfallenen Bauernhof gekauft, also Meierhof eigentlich. Ja. Und nach ein paar Jahren hat die Lenka, da sie Freunde und Bekannte in Deutschland hat, Künstler, die Idee, dass etwas Internationales hier gemacht werden könnte. Wir sind fast an der deutschen Grenze. Ja. Mhm. Dresden ist wahrscheinlich nicht einmal eine Stunde entfernt. Ja.
Gut, das Projekt Brodení, was jetzt heute auch zu Ende gegangen ist, läuft schon seit
13 Jahren.
Wie würden Sie sagen, ist es erfolgreich? Melden sich viele deutsche Künstler oder viele tschechische Künstler oder beide? Und gibt es auch andere Nationen, die teilnehmen?
Es ist unglaublich erfolgreich. Also 1999 war der erste Jahrgang von Brodení, von diesem internationalen Symposium. Es ist natürlich nicht so bekannt wie Biennale, ja, aber in Venedig. Aber es wird immer mehr bekannt, es melden sich auch immer mehr neue Leute, und das ist wichtig. Wir sind im Sudetenland hier, ja. Von diesem Dorf wurden die Deutschen vertrieben. Mhm. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass sich die Tschechen und Deutschen hier treffen. Zum Brodení zurück. Ich würde sagen, es ist wirklich sehr erfolgreich und wir genießen das immer und dann auch Feedback von den Leuten aus Deutschland, also aus Österreich gibt es Teilnehmer aus der Slowakei. Ja, wir haben zum Beispiel aus der Schweiz auch jemanden. Mhm. Amerikanische Studentinnen waren hier auch, die hier einen Film darüber gedreht haben, ja.
Wie ist es denn mit der Bevölkerung hier vor Ort in Zhechlovice selber? Akzeptieren die das Kulturprojekt oder gibt es da Probleme?
Probleme gibt es sicher gar nicht. Also mit den Menschen zuerst, das war mein Gefühl. Ja. Wenn wir in der Dorfkneipe gesessen sind, die haben so geschaut, was machen die Leute da und diese Deutschen und so. Aber das ist jetzt schon längst vorbei. Ja, die freuen sich, da sind noch neue Leute, die kommen dann auch zur Vernissage. Mhm. Ja. Nicht das ganze Dorf, aber ein paar Leute kommen, waren gestern auch da, ja, und schauen, was hier läuft. Auch wenn sie die Kunst nicht interessiert, dann schauen sie, aha, was ist das und das, ja.
Also es ist nicht nur ein internationales Begegnungsprojekt, sondern man könnte sagen, dass die Leute vor Ort dann auch profitieren.
Eindeutig und das ist super, das ist wichtig. Ja, das ist gut, dass die Leute, die hier im Dorf leben, dass sie auch ein bisschen was davon haben und die Begegnung mit den Menschen genießen können. Es ist Prodjenie seine Aktion, aber sonst gibt es hier zum Beispiel deutsch-tschechische Aktionen mit Kindern oder Erwachsenen mit Behinderung, die treffen sich hier und dann der nächste Teil ist wieder in Deutschland, in Dresden oder in Pirna war das, ja, und diese Aktionen sind für mich absolut sinnvoll, ja. Malen kann jeder oder etwas Kunst machen, aber dass sich die Leute so transnational begegnen oder regional, ja, das ist eine große Entwicklung, ja, nach diesen ganzen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Ist das phänomenal eigentlich.
Herr Kobelik, vielen Dank für das Gespräch. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.